Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Sternstunde der Paläoanthropologie. Paradigmenwechsel sensationell. Um nur einige Begriffe zu nennen, die in diesem Zusammenhang zu lesen sind. Ein Affenfossil aus Bayern stellt die etablierte Theorie zur Entwicklung des aufrechten Gangs bei Menschen in Frage. Mehr zum neuen Verwandten gleich. Außerdem berichten wir über eine menschliche Minileber auf einem Chip, die das Testen neuer Medikamente künftig erleichtern könnte. Und wir blicken auf eine Konferenz nach Krakau, wo Forschungsergebnisse über den Zusammenhang zwischen Klimaerwärmung und Hagelgewittern vorgestellt wurden. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Wir Menschen gehen meist auf zwei Beinen, zumindest ab einem bestimmten Alter. Wie sich diese Eigenschaft in den vergangenen Jahrmillionen entwickelt und was für ein Vorfahre von Mensch oder Menschenaffen sich erstmals sofort bewegt hat, das ist unklar. Im Fachmagazin Nature beschreibt ein Forschungsteam jetzt knapp 12 Millionen Jahre alte fossile Überreste einer bislang unbekannten Menschenaffenspezies, die in Bayern ausgegraben wurden. Und dieser Fund wirft ganz offenbar ein neues Licht auf unsere eigene Entwicklungsgeschichte. Was genau dahinter steckt, darüber habe ich vor der Sendung mit Madeleine Böhme gesprochen. Sie ist Geologin und Paläontologin an der Universität Tübingen und eine der Studienautorinnen. Ich habe sie zuerst gefragt, wann und wo der aufrechte Gang der gängigen Theorie nach entstanden ist.
Ja, die Standardtheorie ist die, dass der aufrechte Gang vor 5 bis 6 Millionen Jahren in Afrika, in Ostafrika entstanden ist. Allerdings haben Untersuchungen von mir und von Kollegen vor etwa 2 Jahren gezeigt, dass es da um etwa 7 Millionen Jahre in Europa auch schon Formen gab, die wahrscheinlich auch zweibeinig waren. 2017 sind auch Fußspuren von der Insel Kreta publiziert worden, die etwa 6 Millionen Jahre alt sind. Das heißt also, schon damals zeigte sich, dass auch Europa ältere bipede Hinweise hat.
Sie haben jetzt ein Fossil aus einer Tongrube im Unterallgäu in Bayern untersucht und im Fachblatt Nature beschrieben, dass diese ursprüngliche Sichtweise, die afrikanische Sichtweise, grundlegend in Frage stellt. Ihrer Untersuchung nach, wann und wo haben unsere Primatenvorfahren begonnen, auf zwei Beinen zu laufen?
Ja, also unsere Funde aus dem Allgäu sind mit 11,6 Millionen Jahren im Prinzip fast doppelt so alt wie die ältesten Hinweise auf die Zweibeinigkeit, die akzeptiert waren. Und das zeigt, dass die menschliche Evolutionsgeschichte viel älter ist, als wir das bisher glaubten, und dass sie auch in einer anderen geografischen Region sich in der Frühphase abspielte.
Das würde heißen, dass sozusagen der aufrechte Gang vor eher 12 statt 6 Millionen Jahren aufgetreten ist und auch in Europa, ja, im heutigen, genau, Bayern und nicht zuerst in Afrika.
Genau. Ja, also es hat mit Bayern jetzt nicht so viel zu tun. Also so ein Prozess, so ein evolutiver Prozess ist nicht auf eine kleine Region zu beschränken. Es ist aber auf eine größere Region wie ein Ökosystem oder letztendlich wie ein Kontinent schon. Sie müssen sich vorstellen, diese Organismen, diese Arten, die diesen Evolutionsschritt vollzogen haben, haben eine weite Verbreitung gehabt. Dass wir jetzt aus Bayern einen Fund haben, ist, ja, gelinde gesagt, dem Zufall geschuldet. Hätte genauso gut auch in Spanien oder in Griechenland sein können.
Was bedeutet das denn, das haben Sie eben schon angedeutet, dieser neue Fund für die Anthropologie, den Blick auf unsere eigene Entwicklungsgeschichte? Was müsste da gegebenenfalls in den Lehrbüchern umgeschrieben werden?
Nun, was bisher die Lehrmeinung war, und zwar seit einigen Jahrzehnten, ist, dass die gesamte menschliche Evolution ausschließlich nur eine afrikanische Angelegenheit ist. Das heißt also, von den frühen Menschenaffen bis hin zum modernen Menschen, dass die gesamte Evolution in Afrika stattfand. Das ist, denke ich, mit diesen Daten, aber nicht nur mit diesen Daten, ich erwähnte ja, es gab andere Hinweise, schon nicht länger haltbar. Zumindest diese frühe Phase, und ich rede hier von der ersten Hälfte, wenn wir so wollen, der menschlichen Evolution, ist ein Prozess, der sich höchstwahrscheinlich in eurasiatischen oder Mittelmeer-Ökosystemen und Regionen abgespielt hat und nicht in Ostafrika.
Dann lassen Sie uns einmal genauer anschauen, worauf diese Studie, Ihre Studie beruht. Was für versteinerte Knochen haben Sie da gefunden und wie lässt sich daraus die Körperhaltung dieser frühen, ja, Menschenaffenart ablesen?
Ja, wir haben insgesamt 15.000 Fossilien gefunden, also Wirbeltierfossilien, und darunter 37 Menschenaffenreste. Diese 37 Menschenaffenreste beziehen sich auf 4 Individuen. Wir haben ein männliches Individuum, relativ vollständig, also nicht wirklich komplett, aber mit sehr vielen wichtigen anatomischen Regionen. Wir haben ein Jungtier und 2 Weibchen. Das männliche Individuum zeigt uns nun anatomische Details aus nahezu allen Körperregionen. Wir können Aussagen machen über funktionell wichtige Gelenke des Körpers, wie zum Beispiel das Handgelenk, das Ellbogengelenk, das Hüftgelenk, Kniegelenk und die Fußgelenke. Das ist sehr wichtig, wenn Sie die Zweibeinigkeit oder eben Vierbeinigkeit belegen wollen, weil in diesen Bereichen sind die wesentlichen Kraftmomente in einem Körper eines Lebewesens. Und wir haben auch Wirbel gefunden, sodass wir Aussagen zur Wirbelsäule treffen können. So ist beispielsweise die Wirbelsäule von Danuvius Guggenmosi, das ist der wissenschaftliche Name der neuen Art, ist S-förmig gekrümmt. Und diese S-förmige Krümmung ist ganz typisch für aufgerichtete zweibeinige Menschen. Wir können gleichzeitig auch etwas über die Mobilität der Wirbelsäule sagen, weil gerade bei uns Menschen ist die Lendenwirbelsäule verlängert und recht mobil. Das ist ganz wichtig für uns, um unseren Körper über unserem schweren Körper, über unseren Hüften zu balancieren. Wohingegen Menschenaffen, die Bäume erklettern, eine kurze, steife Hüftregion brauchen. Ansonsten könnten sie nämlich gar nicht so effektiv in den Bäumen klettern. Und in diesen Bezügen ist Danuvius ganz klar menschlich.
Das ist jetzt ja eine neu beschriebene Art. Wie reiht sich denn Danuvius in den Primatenstammbaum ein? Wer sind die näheren Verwandten?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die sehr interessant ist, aber die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wir sind in unserer Publikation jetzt gar nicht mal so sehr in diese Frage nachgegangen, weil es wirklich sehr komplex ist. Der aufrechte Gang galt bisher als das fast einzige charakterisierende Merkmal der menschlichen Evolutionslinie. Wenn wir nun sagen, wir haben einen Menschenaffen gefunden, der aufrecht gehen konnte, würde das ja bedeuten, dass dieses Merkmal, der aufrechte Gang, offensichtlich schon viel früher da war. Und das ist eine der möglichen Implikationen aus unserer Studie, nämlich dass der aufrechte Gang, ich sag mal, primitiv ist. Das ist aber ein Terminus, den wir gern benutzen. Das heißt, er ist ursprünglich. Das ist eine mögliche Sichtweise. Die andere mögliche Sichtweise ist, Danuvius ist gar kein Menschenaffe in dem Sinne, also Menschenaffen sind auch wir, im Sinne von Danuvius ist schon ein Mensch. Das heißt also, aufrechter Gang bleibt weiterhin ein charakterisierendes Merkmal, aber Danuvius wäre bereits ein früher Mensch. Beide Möglichkeiten halte ich für realistisch. Das zu belegen oder die eine oder die andere zu favorisieren, ist allerdings nicht ganz einfach und ist natürlich immer wieder auch von dem Paradigma, von der Theorie, die man im Kopf hat, gesteuert. Viele Kollegen könnten sich das wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, dass es einen frühen Vormenschen vor fast 12 Millionen Jahren gibt. Aber das hat nichts mit den Daten zu tun, sondern mit der Theorie, die wiederum die Interpretation der Daten dann steuert.
Da würde ich jetzt nochmal einhaken. Sie sprechen selbst davon, dass die Erkenntnisse dieser Studie die Grundfeste der Paläoanthropologie erschüttert. Und das haben Sie jetzt auch gerade dargelegt, was das bedeuten würde.
Ja.
Und Sie haben jetzt auch gerade schon die Fachkolleginnen und Fachkollegen erwähnt. Haben Sie schon Reaktionen auf Ihre Studie bekommen? Gibt es da auch skeptische Stimmen, die erstmal weitere Untersuchungen anmahnen, bevor man eben so lange bestehende Theorien verwirft?
Ich verstehe natürlich, dass Journalisten erstmal nach den skeptischen Stimmen fragen. Ich möchte Ihnen aber erstmal erzählen, wie viel Applaus bzw. wie viel Zustimmung unsere Ergebnisse bei den Fachkollegen hatten. Normalerweise sind solche Publikationen, vor allem wenn es sich um solche Themen handelt, sehr, sehr strittig. Teilweise gibt es langwierige, über ein Jahr währende Prozesse der Begutachtung. In unserem Fall hat das Ganze 7 Wochen gedauert, was wirklich bei Nature eine sehr, sehr sportlich schnelle Angelegenheit ist. Das heißt, es gab, zu meinem Erstaunen muss ich auch sagen, es gab Zustimmung. Und ich habe Kollegen erlebt, die mir jetzt gerade in den letzten Stunden, letzten Tagen also gratuliert haben und die gesagt haben, das erklärt so manches, was wir uns nicht vorstellen konnten und jetzt gern die Wissenschaft natürlich völlig neue Fragen stellen. Ja, wie zum Beispiel, wenn die Savanne nicht das treibende Motor ist für die aufrechten Gangevolution, was war es denn dann? Warum in Europa? Warum zu dieser Zeit? All diese Fragen können jetzt neu gestellt werden. Ich erwarte nicht, dass jemand, der mit dem Out-of-Africa-Modell das mit der Muttermilch aufgesogen hat. Ich erwarte nicht, dass die jetzt sofort sagen, jawohl, das ist das, was ich seit meiner frühen Kindheit wissen wollte. Aber viele Kollegen, auch jüngere Kollegen vor allen Dingen, die sehen jetzt, dass also die frühen Anfänge der menschlichen Evolution noch viele Lücken in unserer Erkenntnis haben und wir sind dabei, sie zu schließen.
Fossilienfunde aus Süddeutschland stellen die Standardtheorie zur Entwicklung des aufrechten Gangs beim Menschen in Frage. Wir haben darüber mit der Studienautorin Madeleine Böhme gesprochen. Die Leber baut all die Chemikalien ab, die täglich in unseren Körper gelangen. Deshalb sind Leberzellen ein guter Indikator dafür, ob neue Medikamente den Körper schädigen könnten oder nicht. Ein internationales Forschungsteam stellt jetzt im Fachblatt Science Translational Medicine ein Testsystem im Miniaturformat vor. Die Idee dahinter: Mit dem nachgebauten menschlichen Mini-Organ könnte die Wirkung von Substanzen auf die Leber besser vorhergesagt werden. Und das könnte auch die Zahl an Tierversuchen drosseln. Einzelheiten dazu von Christine Westerhaus.
Wenn Forscher neue Medikamente entwickeln, ist die wichtigste Frage, wie giftig ist der Wirkstoff für den menschlichen Körper? Doch weil sich das aus ethischen Gründen nicht an Menschen untersuchen lässt, werden die Arzneimittelkandidaten zunächst an Tiere verabreicht, meist an Ratten. Doch die Leber eines Tieres reagiert nicht immer genauso auf eine Substanz wie die eines Menschen. Monika Otieno vom US-amerikanischen kommerziellen Forschungsinstitut Janssen Pharmaceutical Research and Development und ihre Kollegen haben deshalb eine Art Mini-Leber auf einem Chip entwickelt.
Wir haben diesen Chip entwickelt, weil es bislang kein System gab, das die gesamte Funktion der menschlichen Leber nachahmt. Uns gehen in der pharmazeutischen Industrie viele interessante Substanzen verloren, weil sie im Tierversuch toxisch auf die Leber wirken. Deshalb wollten wir ein System entwickeln, das voraussagt, ob ein Medikament die Leber schädigt und auf welche Weise dies geschieht.
Die Besonderheit an diesem neuen Chip: Die Forscher haben den Aufbau der menschlichen Leber genauer nachempfunden als bisherige Modelle. In winzigen Kanälen haben sie nicht nur die eigentlichen Leberzellen angeordnet, sondern auch die sogenannten Kupferzellen. Diese Immunzellen sitzen an den feinen Kapillaren der Leber und bauen Schadstoffe, Bakterien und Stoffwechselprodukte ab. Auch die sogenannten ITO-Zellen der Leber befinden sich auf dem Chip. Diese speichern Fett und stehen im Verdacht, die krankhaften Veränderungen auszulösen, die bei einer Leberzirrhose geschehen.
Der Vorteil dieses Chips ist, dass er die Physiologie der menschlichen Leber besser nachahmt. Und was sehr wichtig ist, wir können an ihm die tägliche Medikamenteneinnahme simulieren. Dazu geben wir den Wirkstoff täglich in das System und beobachten, wie er innerhalb von 24 Stunden abgebaut wird. Außerdem können wir uns anschauen, welche Leberenzyme vielleicht vermehrt entstehen und welche weiteren Biomarker gebildet werden.
All das gibt den Forschern ein genaueres Bild davon, was in den Leberzellen vor sich geht, wenn sie mit einem Wirkstoff in Kontakt kommen. Um zu vergleichen, wie bestimmte Substanzen auf unterschiedliche Organismen wirken, haben die Forscher ihren Chip nicht nur mit menschlichen, sondern auch mit tierischen Zellen bestückt. Dabei zeigte sich, bestimmte Wirkstoffe schädigen zwar die Leberzellen von Ratten, nicht jedoch die eines Menschen.
Es kommt oft vor, dass Substanzen im Tierversuch auf eine Spezies toxisch wirken, auf eine andere hingegen nicht. Die Frage ist dann, wie der Mensch darauf reagieren würde. Doch um kein Risiko einzugehen, wird der Wirkstoff nicht weiter untersucht. Mit unserem Chip können wir diese Spezifität genauer untersuchen und damit möglicherweise Substanzen weiterentwickeln, die sonst ausgeschieden wären.
Damit können die Forscher zwar nicht gänzlich ausschließen, dass ein Wirkstoff auch die menschliche Leber schädigt. Doch der Kreis der interessanten Arzneimittelkandidaten lässt sich womöglich besser eingrenzen, als es mit Tierversuchen möglich wäre. Damit kann der Leberchip dabei helfen, die Zahl der Tierversuche zu reduzieren. Denn sollte sich schon an diesem System zeigen, dass ein Wirkstoff die Leber schädigt, scheidet er frühzeitig als Kandidat für ein neues Medikament aus.
Wir können mit dem Chip eine präzisere Auswahl an Substanzen treffen. Tierversuche werden aber nicht nur genutzt, um zu untersuchen, wie giftig eine Chemikalie auf die Leber wirkt. Es geht auch darum, ob sie andere Organe schädigt und wie sie auf den gesamten Organismus wirkt. Ich denke daher, dass unser Chip nur der Anfang ist. Er zeigt, dass wir komplexere Organmodelle für solche Untersuchungen brauchen.
Tatsächlich sind Forscher bereits dabei, ganze menschliche Organsysteme im Miniaturformat zu entwickeln. Dahinter stehen auch handfeste kommerzielle Interessen, denn Pharmaunternehmen wie Monika Otienos Arbeitgeber Johnson & Johnson sind ständig auf der Suche nach neuen Wirkstoffen. Ob diese Organmodelle die Zahl der Tierversuche drastisch reduzieren werden, muss sich aber erst noch zeigen.
Ein Beitrag von Christine Westerhaus. In Krakau diskutieren noch bis morgen mehr als 300 Forschende auf der Europäischen Unwetterkonferenz. Tagungen dieser Art stoßen auf immer größeres Interesse, weil damit gerechnet wird, dass die globale Erwärmung zu häufigeren Wetterextremen führt. In Mitteleuropa und damit auch in Deutschland zählt Hagelschlag zu den Ereignissen, die am meisten Schaden anrichten. In Krakau wurden jetzt Simulationen zum Ausmaß künftiger Hagelgewitter präsentiert. So viel sei verraten, sie lassen nichts Gutes ahnen. Volker Mrasek mit den Details.
In den meisten Fällen sind Hagelkörner um die 1-2 Zentimeter groß, wenn sie vom Himmel fallen. Doch immer wieder gibt es Ausreißer nach oben. Ab und an regnet es sogar Tennisbälle.
Jedes Jahr hat man Hagelkörner von 5, 6, 7 Zentimeter irgendwo in Mitteleuropa. Und jedes zweite Jahr so bis knapp über 9 Zentimeter.
In Zukunft werde der Hagelschlag noch extremer ausfallen, sagt der niederländische Meteorologe Pieter Grönemeyer. Das ist das Ergebnis einer laufenden Studie, die auch vom Bundesforschungsministerium gefördert wird. Beteiligt sind die Münchner Rückversicherung und das Europäische Unwetterlabor mit Sitz im oberbayerischen Wessling. Grönemeyer leitet es.
Wir haben dazu Klimamodelle herangezogen und ein statistisches Modell, mit dem man ja vorhersagen kann, wie Hagelgewitter sein werden. Und daraus ist hervorgegangen, dass diese Hagelgröße tatsächlich zunehmen wird im Laufe dieses Jahrhunderts und um 1 bis 2,5 Zentimeter wachsen wird.
Die Forscher haben hier die üblichen Szenarien gerechnet. Ein optimistischeres, das von gewissen Fortschritten beim weltweiten Klimaschutz ausgeht, und ein pessimistisches mit ungebremsten Treibhausgasemissionen, das sogenannte Business-as-usual-Szenario. Tomáš Pužík ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Europäischen Unwetterlabor. Der slowakische Geograf erläutert, warum Hagelkörner stärker wachsen, wenn sich die Atmosphäre über Mitteleuropa erwärmt.
The primary driving force to get really big hail is to get a rotating thunderstorm.
Richtig großer Hagel entsteht dann, wenn es zu rotierenden Gewittern kommt. Für solche Superzellen braucht man eine labile Schichtung der Atmosphäre, wie wir sagen. Der Wind muss seine Geschwindigkeit und Richtung mit der Höhe wechseln. Bei unseren Klimasimulationen zeigte sich, dass solche Bedingungen in Zukunft häufiger in Mitteleuropa auftreten. Dann kommt es auch zu stärkeren Aufwinden in den Gewitterzellen. Die Hagelkörner gelangen dadurch in größere Höhen und haben mehr Zeit zu wachsen.
Hagelkörner mit Durchmessern von um die 10 Zentimetern oder sogar noch mehr sind auch für Menschen eine Gefahr.
Wir sind auf einen Fall in Rumänien gestoßen. 1997 wurden dort 4 Menschen getötet. Von Hagelkörnern, die vermutlich 13 bis 14 Zentimeter groß waren, also wirklich gigantisch. Das sind Ausnahmen. Aber es ist schon so, dass Hagelschlag jedes Jahr Menschen verletzt. Das berühmteste Beispiel ist sicher das Hagelunwetter 1984 in München. Damals kamen 400 Menschen zu Schaden. Ich denke, wenn Hagelkörner größer werden, dann steigt in Zukunft auch das Risiko für solche Verletzungen.
Aber nicht nur die extremsten und sehr seltenen Hagelereignisse sollen sich weiter zuspitzen. Auch bei den schwächeren Unwettern sei damit zu rechnen, dass sie in Zukunft größere Hagelkörner produzierten, so Pieter Grönemeyer jetzt in Krakau.
Das hat der Kollege von der Münchner Rückversicherung auch hier bei der Konferenz gezeigt, dass auch wieder in Mitteleuropa das Auftreten von Hagel größer als 5 cm um ungefähr 60-80% zunehmen wird, sogar in das extreme Klimaszenario sich mehr als verdoppeln wird. Und das ist die Grenze, wo wirklich die schlimmeren Schäden auftreten. Schäden an Dächern, Fassaden und Autos auch.
In Deutschland sind vor allem die Schwäbische Alb und das Erzgebirge so etwas wie Hochrisikozonen für starken Hagel. Vor allem dort sollte sich die Bevölkerung auf wachsende Gefahren einstellen, raten die Forscher. Bei Neubauten sollten am besten nur noch Dächer und Fassaden zum Einsatz kommen, deren Material wirklich hagelfest sei.
Ein Beitrag von Volker Mrasek. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen. Heute von und mit meiner Kollegin Magdalena Schmude, die gerade zu mir ins Studio gekommen ist.
Das Proton ist wohl noch kleiner als gedacht. Neue Messungen eines internationalen Physikerteams haben ergeben, dass der Radius eines Protons 0,831 Femtometer beträgt. Das ist weniger als bisher angenommen. Der Standardwert für den Radius eines Protons war erst im letzten Jahr um 4% nach unten korrigiert worden, auf 0,841 Femtometer. Ein Femtometer ist ein Billiardstel Meter. Um den Protonenradius so genau wie noch nie zuvor zu vermessen, nutzten die Forschenden eine Methode, bei der die Streuung eines Elektronenstrahls an einem Wasserstoffatom gemessen wird. Die abgelenkten Elektronen wurden dann mit einem Kalorimeter registriert. Die Streuung lässt Rückschlüsse auf den Radius des Protons zu. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature vor.
Manche Frauen können auch ohne Riechkolben riechen.
Der Riechkolben ist der Teil des Gehirns, der für die Verarbeitung der Sinneseindrücke aus der Nase verantwortlich ist. Ohne ihn kann eine Person nicht riechen und ist geruchsblind, so zumindest bisher die Annahme. Ein Forschungsteam aus Israel hat bei Probandinnen einer Studie zur Geruchswahrnehmung jetzt durch Zufall entdeckt, dass das nicht ganz stimmt. Denn zwei der Frauen konnten riechen, obwohl ihnen der Riechkolben fehlt. Das berichten die Forschenden in der Fachzeitschrift Neuron. Wo im Gehirn Gerüche stattdessen verarbeitet werden, konnten die Forschenden nicht erkennen. Denn bis auf den fehlenden Riechkolben waren die Gehirne der Frauen nicht von denen der übrigen Probandinnen zu unterscheiden.
Forschende entwickeln ein unsinkbares Metall.
Durch eine per Laser eingravierte Nanostruktur sowie einen zweischichtigen Aufbau konnten US-amerikanische Wissenschaftler einen Metallkörper herstellen, der in Wasser nicht untergeht. Als Vorbild dienten dabei ähnliche Nanostrukturen, die Feuerameisen, Wasserspinnen oder Wasserläufer nutzen, um ihre Körperoberfläche extrem wasserabweisend zu machen. Die Strukturen sorgen dafür, dass jederzeit eine dünne, auftriebsfördernde Luftschicht zwischen dem Körper der Tiere und dem Wasser erhalten bleibt. Zwei so gravierte Metallbleche verbauten die Forscher zu einem Sandwich, bei dem die Nanostrukturen jeweils nach innen zeigen. Der Abstand zwischen den beiden Blechen ist dabei so gering, dass jederzeit ein luftgefüllter Hohlraum erhalten bleibt, auch wenn die Bleche unter Wasser gedrückt werden. Dann gibt die Luft dem Blechsandwich genug Auftrieb, um es wieder auftauchen zu lassen, wie die Wissenschaftler im Fachmagazin ACS Applied Materials and Interfaces zeigen.
Forschende haben eine Mammutfalle aus der Steinzeit entdeckt.
Bei Ausgrabungen in der Nähe von Mexiko-Stadt haben Archäologen zwei Gruben entdeckt, deren Ausmaße darauf hindeuten, dass es sich um Fallgruben gehandelt haben könnte. Die Gruben sind knapp 2 Meter tief und haben einen Durchmesser von je 25 Metern. Die Wände gehen annähernd senkrecht nach oben. Ihr Alter wird auf rund 15.000 Jahre geschätzt. In der Nähe der Gruben fanden die Wissenschaftler außerdem über 800 Mammutknochen, darunter 8 Schädel. Spuren an den Knochen deuten darauf hin, dass die Tiere gejagt wurden. Das teilte Mexikos Nationales Institut für Anthropologie und Geschichte mit.
Konflikte innerhalb der Herkunftsfamilie belasten stärker als Streit mit dem Partner.
Ein angespanntes Verhältnis zu Eltern, Geschwistern oder anderen Verwandten beeinträchtigt die Gesundheit langfristig und führt öfter zu chronischen Krankheiten wie Kopfschmerzen oder Magenproblemen. Das ist das Ergebnis einer Studie amerikanischer Medizinerinnen, die im Journal of Family Psychology erschienen ist. Wer dagegen Unterstützung von seinem familiären Umfeld erhält, fühlt sich besser und ist auf lange Sicht gesünder. Das Verhältnis zum Partner oder der Partnerin hat zur Überraschung der Forschenden keinen nachweisbaren gesundheitlichen Effekt. Frühere Studien hatten einen solchen Zusammenhang nahegelegt. Ein Grund dafür könnte sein, dass Partnerschaften, die über Jahrzehnte halten, immer seltener werden, während die Beziehung zur Herkunftsfamilie ein Leben lang Einfluss hat.
Sternzeit. 7. November. Womöglich die erste Straftat im All. Ende Juni dieses Jahres ist die NASA-Astronautin Anne McClain von der Internationalen Raumstation zurückgekehrt. Während des fast 7-monatigen Aufenthalts hat sie womöglich Raumfahrtgeschichte geschrieben, indem sie die erste Straftat im All begangen hat. Das jedenfalls behauptet ihre Frau Summer Warden, mit der sie sich gerade in einer sehr schmutzigen Scheidung befindet. Summer Warden bemerkte einen ihrer Meinung nach illegalen Zugriff auf ihr Online-Konto. Der erfolgte von einem NASA-Computer aus. Schnell war klar, dass die Astronautin Anne McClain aus der Umlaufbahn den Kontostand überprüft hat. Nach ihrer Darstellung ging es darum, sicherzustellen, dass genügend Mittel für den Sohn vorhanden sind, den die beiden Frauen gemeinsam aufziehen. McClain sagt, sie habe nicht gewusst, dass ihre Frau ein Einloggen ins Konto nicht mehr wünschte. Die offenbar etwas unklare finanzielle Gemengelage ist nun Gegenstand von NASA und polizeilichen Ermittlungen. In den Verträgen zur ISS ist die Rechtsprechung klar geregelt. Zuständig ist zunächst das Land, aus dem der Mensch stammt, dem ein Vergehen oder eine Straftat angelastet wird. Zudem legt das internationale Weltraumrecht bestimmte Umstände fest, in denen die Verfolgung einer vermeintlichen Straftat durch Gerichte anderer Länder unzulässig ist. Ob Anne McClains Kontozugriff aus den Modulen in der Umlaufbahn wirklich illegal war, ist völlig unklar. Wenn ja, hat sie aber womöglich die erste himmlische Straftat begangen.
Das war Forschung aktuell für heute. Mehr über Wissenschaft können Sie heute Abend hören in der Sendung aus Kultur und Sozialwissenschaften. Ein Thema dann, wie in Nepal nach dem Erdbeben die zerstörten UNESCO-Weltstätten wieder aufgebaut werden. Hier am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören im Namen des gesamten Teams.